Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Gesetzt wird die Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, mit Episode 73. Mit Folge 44 und Zeitgeschehen, was war los in den 1990er Jahren, geht es nun weiter. Es ist auch hier wieder eine Zusammenfassung von Entwicklungen und Ereignissen der 1990er Jahre. Wieder geht es um die Trends in der Musik, bei Filmen, in der Politik sowie Technologie und Mode. Aber es geht auch noch einmal um den Fußball und die Bundesliga in den 1990er Jahren und ebenso um weitere große Sportereignisse dieser Dekade wie Fußball-Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Die Folge 45 heißt dann Zeitgeschehen, die 1990er Jahre, ein Jahrzehnt globaler Umwälzungen und neuer Perspektiven. Die 1990er Jahre waren das Jahrzehnt tiefgreifender globaler Veränderungen und neuer Perspektiven. Sowohl von politischen Umbrüchen als auch von wirtschaftlichen Entwicklungen und technologischer Fortschritte. Die deutsche Wiedervereinigung 1990 markierte das Ende der Teilung Europas und leitete eine neue Ära für Deutschland und den gesamten Kontinent ein. Wirtschaftlich erlebte die Welt in den 1990er Jahren eine Phase des Wachstums und der Globalisierung. Die Einführung des Internets für die breite Öffentlichkeit revolutionierte die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, arbeiten und Informationen austauschen. Insgesamt waren die 1990er Jahre eine Zeit des Wandels und der Innovation für politische Neuanfänge als auch wirtschaftliche Erneuerungen und technologische Fortschritte. Diese Entwicklungen legten den Grundstein für die globale Gesellschaft des 21. Jahrhunderts und formten die Welt, wie wir sie heute kennen. Persönlich war es für mich auch das Jahrzehnt einer neuen beruflichen und privaten Veränderung und Herausforderung. Es ging in die Selbstständigkeit. Zunächst mit der Planung eines Landhotels mit Perspektive auf die Weltausstellung Expo 2000 in Hannover und ich fand dann auch mein persönliches Glück. Ich lernte die Frau kennen, auf die ich wohl immer schon gewartet hatte. Also, das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung trat ein. Trotz einiger Querschläge auf dem Weg in die Selbstständigkeit half mir dann die mir innewohnende Resilienz. Kurz geschüttelt, Krone gerichtet, eine Idee angenommen, Ideen und Visionen als Geschäftsmodell weiterentwickelt und so entstand mein Inhouse-Logistik-Konzept und somit mein Unternehmen für Logistikdienstleistungen, das ich dann über die weiteren Jahre erfolgreich mit Visionen und Kompetenz mit sehr innovativen Produktgruppen weiterentwickelte. Und ein weiterer entscheidender Lebensabschnitt für mich in den 1990er 60er Jahren war dann der Kauf meines Hauses, das ich dann mit Gina einzog. Und nun ging es in ganz großen Schritten auf den Jahrtausendwechsel zu. Ein neues Millennium stand vor der Tür. Es gab natürlich sehr viel, was man mit diesem Ereignis assoziierte. Insbesondere die Frage, sind wir privilegiert, dass wir das erleben dürfen? Also, hier einfach reinhören und sich inspirieren lassen von einer Ära, die viele Herausforderungen, aber auch viele Innovationen brachte.
Zeitgeschehen, was war los in den 1990er Jahren? Musik.
Die 1990er Jahre waren eine spannende Dekade für die Musik. Grunge-Bands wie Nirvana und Pearl Jam brachten einen rauen, ungeschliffenen Sound auf die Bühne, während Britpop-Bands wie Oasis und Blur den britischen Musikmarkt dominierten. Hip-Hop erlebte eine Blütezeit mit Künstlern wie Tupac Shakur und Notorious B.I.G., die das Genre maßgeblich prägten. Popmusik wurde durch Künstler wie Britney Spears und die Backstreet Boys zu einem weltweiten Phänomen.
Technologie.
Die 1990er Jahre waren ein Jahrzehnt des rasanten technologischen Fortschritts. Das Internet begann sich in Privathaushalten durchzusetzen und veränderte die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren und Informationen austauschen. Mobiltelefone wurden zunehmend populär und erschwinglicher. Der Durchbruch von Videospielkonsolen wie der Sony PlayStation und dem Nintendo 64 prägte die Unterhaltungsindustrie nachhaltig.
Popkultur.
Die Popkultur der 1990er Jahre war vielseitig und von verschiedenen Trends geprägt. Fernsehserien wie Friends und The X-Files zogen Millionen von Zuschauern an und wurden zu Kultklassikern. Filme wie Titanic und Jurassic Park brachen Kassenrekorde. Auch der Begriff Reality-TV gewann an Bedeutung, insbesondere durch die Show Real World von MTV.
Politik.
Politisch gesehen waren die 1990er Jahre von bedeutenden globalen Ereignissen geprägt. Der Fall der Berliner Mauer 1989 führte zur Wiedervereinigung Deutschlands und hatte weitreichende Auswirkungen auf die europäische Politik. In den USA wurde Bill Clinton 1992 Präsident und prägte das Jahrzehnt mit seiner Politik der wirtschaftlichen Liberalisierung und sozialen Reformen. Das Ende des Kalten Krieges führte zu einer Neuausrichtung internationaler Beziehungen.
Mode.
Die Mode der 1990er Jahre war vielfältig und oft von einem Mix aus verschiedenen Stilen geprägt. Grunge-Mode mit zerrissenen Jeans, Flanellhemden und Dr. Martens Stiefeln spiegelte den Einfluss der gleichnamigen Musikrichtung wider. Hip-Hop-Mode setzte auf weite Hosen und markante Logos. In der High-Fashion dominierten minimalistische Designs und schlichte, elegante Linien. Auch die Teenie-Mode wurde durch ikonische Stücke wie Bauchfreitops und Plateauschuhe geprägt.
Thank you.
Die 1990er Jahre waren eine aufregende Dekade für die Fußball-Bundesliga mit vielen bemerkenswerten Ereignissen und Entwicklungen. Hier sind einige der wichtigsten Höhepunkte. Der FC Bayern München setzte seine Erfolgsgeschichte fort und gewann insgesamt 4 Meisterschaften in den 1990er Jahren, 1990, 1994, 1997, 1999. Die Mannschaft festigte ihren Status als eine der dominierenden Kräfte im deutschen Fußball. Borussia Dortmund erlebte eine goldene Ära in den 1990er Jahren. Der Verein gewann 2 Meisterschaften, 1995, 1996, und krönte das Jahrzehnt mit dem Gewinn der UEFA Champions League 1997. Dies war ein historischer Erfolg für den Verein und den deutschen Fußball. Ein herausragendes Ereignis war der Meistertitel des ersten FC Kaiserslautern in der Saison 1997-98. Der Verein schaffte es als Aufsteiger mit Trainer Otto Rehhagel, direkt im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg die Meisterschaft zu gewinnen, ein bis heute einzigartiger Erfolg in der Bundesliga-Geschichte. Schalke 04 gelang 1997 ein historischer Erfolg, als sie den UEFA-Pokal, heute Europa League, gewannen. Im Finale setzten sie sich gegen Inter Mailand durch und holten somit einen bedeutenden internationalen Titel nach Deutschland. In der Saison 1991-92 wurde die Relegation eingeführt. Der Drittletzte der Bundesliga spielte fortan gegen den Dritten der zweiten Bundesliga um den Verbleib in der höchsten Spielklasse. Diese Regelung brachte zusätzliche Spannung in die Saisonabschlüsse. Der Trainerwechsel von Otto Rehhagel von Werder Bremen zu Bayern München im Jahr 1995 war einer der ersten großen Trainertransfers in der Bundesliga. Obwohl die Zusammenarbeit nicht erfolgreich war, markierte dies den Beginn einer Ära, in der Trainerwechsel zunehmend an Bedeutung gewannen. Neben den bereits erwähnten Erfolgen von Borussia Dortmund und Schalke 04 erzielten auch andere deutsche Vereine beachtliche internationale Erfolge. Bayern München erreichte 1999 das Finale der Champions League, verlor jedoch dramatisch gegen Manchester United in der Nachspielzeit. Diese Ereignisse und Entwicklungen prägten die Bundesliga in den 1990er Jahren und legten den Grundstein für viele der heutigen Strukturen und Erfolge im deutschen Fußball. Die 1990er Jahre waren ein Jahrzehnt voller sportlicher Höhepunkte und unvergesslicher Momente in verschiedenen Disziplinen. Hier sind einige der bedeutendsten sportlichen Ereignisse. Michael Jordan und die Chicago Bulls dominierten die NBA in den 1990er Jahren. Die Bulls gewannen insgesamt 6 Meisterschaften, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, und Michael Jordan festigte seinen Status als einer der größten Basketballspieler aller Zeiten. Deutschland gewann die Fußball-Weltmeisterschaft 1990, indem sie im Finale Argentinien mit 1:0 besiegten. Dies war der dritte Titel für Deutschland und markierte das Ende einer erfolgreichen Ära. Brasilien gewann die Weltmeisterschaft 1994, indem sie Italien im Finale im Elfmeterschießen besiegten. Dies war Brasiliens 4. Weltmeistertitel. Frankreich gewann 1998 im eigenen Land erstmals die Weltmeisterschaft, indem sie Brasilien im Finale mit 3:0 besiegten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft gewann die Europameisterschaft 1996 in England. Im Finale besiegte Deutschland Tschechien mit 2:1 nach Golden Goal von Oliver Bierhoff, was das erste Mal war, dass ein Golden Goal ein großes Turnier entschied. Steffi Graf war eine der dominierenden Figuren im Tennis der 1990er Jahre. Sie gewann zahlreiche Grand Slam-Titel, darunter 5 in den 1990er Jahren. Martina Hingis wurde 1997 zur jüngsten Nummer 1 der Tennisweltrangliste im Alter von 16 Jahren. Sie gewann 5 Grand Slam-Titel in den 1990er Jahren und dominierte das Frauentennis. Pete Sampras und André Agassi prägten das Herrentennis in den 1990er Jahren. Sampras gewann 14 Grand Slam-Titel, darunter 7 Wimbledon-Titel, während Agassi als einer der charismatischsten und vielseitigsten Spieler galt. Die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona waren ein Höhepunkt des Jahrzehnts. Besonders in Erinnerung geblieben sind die Auftritte des Dream Teams im Basketball, das mit Spielern wie Michael Jordan, Magic Johnson und Larry Bird Gold gewann. Auch die deutsche Leichtathletin Heike Drechsler und der Schwimmer Michael Groß sorgten für große Erfolge. Die Leichtathletik der 1990er Jahre war geprägt von herausragenden Athleten und unvergesslichen Momenten. Hier sind einige der wichtigsten Höhepunkte. Michael Johnson dominierte die Sprintdistanzen und stellte mehrere Weltrekorde auf. Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta gewann er Gold über 200 Meter und 400 Meter. Sein Weltrekord von 19,32 Sekunden über 200 Meter hielt bis 2008. Carl Lewis setzte seine Erfolgsgeschichte aus den 1980er Jahren fort. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona gewann er Gold im Weitsprung und mit der 4x100 Meter Staffel. Insgesamt gewann er in seiner Karriere 9 olympische Goldmedaillen. Der Kanadier Donovan Bailey gewann 1996 in Atlanta Gold über 100 Meter und stellte dabei einen neuen Weltrekord von 9,84 Sekunden auf. Zusätzlich gewann er Gold mit der 4x100 Meter Staffel. Die deutsche Weitspringerin Heike Drechsler gewann Gold bei den Olympischen Spielen 1992 und 2000. Sie dominierte die Weitsprungwettbewerbe und stellte mehrere Weltrekorde auf. Der ukrainische Stabhochspringer Sergei Budka setzte seine Dominanz aus den 1980er Jahren fort und stellte weiterhin Weltrekorde auf. Er gewann 1991 bei den Weltmeisterschaften in Tokio und blieb über ein Jahrzehnt ungeschlagen bei großen Meisterschaften. Diese und weitere Athleten und ihre Leistungen prägten die Leichtathletik der 1990er Jahre und trugen dazu bei, die Sportart weltweit populär zu machen. Die Dekade war geprägt von Rekorden, spannenden Wettkämpfen und unvergesslichen Momenten, die die Fans auf der ganzen Welt begeisterten. Auch die Olympischen Winterspiele 1994 in Lillehammer, Norwegen, waren von herausragenden Leistungen geprägt. Der norwegische Langläufer Bjørn Dæhlie und die russische Eiskunstläuferin Oksana Baiul gewannen Goldmedaillen und wurden zu Sportikonen. Lance Armstrong gewann seinen ersten Tour de France-Titel Ende der 1990er Jahre, 1999. Später wurde er jedoch wegen Dopings disqualifiziert, was seine Erfolge überschattete. Das Schwergewichtsboxen war in den 1990er Jahren geprägt von legendären Kämpfen und Boxern. Mike Tyson, Evander Holyfield und Lennox Lewis lieferten sich epische Duelle. Besonders bemerkenswert waren die beiden Kämpfe zwischen Tyson und Holyfield, bei denen Tyson im zweiten Kampf disqualifiziert wurde, weil er Holyfield ins Ohr biss. Diese Höhepunkte zeigen die Vielfalt und das hohe Niveau des Sports in den 1990er Jahren und hinterließen bleibende Eindrücke bei Fans auf der ganzen Welt.
Zeitgeschehen die 1990er Jahre, ein Jahrzehnt globaler Umwälzungen und neuer Perspektiven.
Die 1990er Jahre waren ein Jahrzehnt tiefgreifender globaler Veränderungen und neuer Perspektiven, das sowohl politische Umbrüche als auch wirtschaftliche Entwicklungen und technologische Fortschritte umfasste. Nach dem Ende des Kalten Krieges veränderten sich die politischen Landschaften weltweit grundlegend. Die deutsche Wiedervereinigung 1990 markierte das Ende der Teilung Europas und leitete eine neue Ära für Deutschland und den gesamten Kontinent ein. Der Fall der Berliner Mauer symbolisierte das Ende des Kommunismus in Osteuropa und führte zur Gründung neuer Demokratien in Ländern wie Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik. In Südafrika wurde 1994 Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten gewählt, was das Ende der Apartheid und den Beginn einer neuen Ära für das Land markierte. Auf internationaler Ebene führte der Zerfall der Sowjetunion 1991 zu einer Neuordnung der geopolitischen Verhältnisse und einem verstärkten Fokus auf globale Zusammenarbeit. Wirtschaftlich erlebte die Welt in den 1990er Jahren eine Phase des Wachstums und der Globalisierung. Die Einführung des Internet für die breite Öffentlichkeit revolutionierte die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, arbeiten und Informationen austauschen. Die Weltwirtschaft erlebte einen Zeitraum der Expansion, geprägt von niedrigen Inflationsraten und robustem Wirtschaftswachstum in vielen Teilen der Welt. Die Globalisierung nahm Fahrt auf, als Unternehmen begannen, internationale Märkte zu erschließen und globale Lieferketten zu etablieren. Die wirtschaftlichen Reformen in China, angeführt von Deng Xiaoping, führten zu einem rasanten Wirtschaftswachstum und machten das Land zu einem wichtigen Akteur in der globalen Wirtschaft. Die 1990er Jahre waren auch eine Zeit, in der multilaterale Handelsabkommen wie das nordamerikanische Freihandelsabkommen, NAFTA, von 1994 und die Gründung der Welthandelsorganisation, WTO, 1995 die Grundlagen für eine global vernetzte Wirtschaft schufen. Diese Abkommen förderten den internationalen Handel und trugen zur wirtschaftlichen Integration der globalen Märkte bei. Gleichzeitig standen die 1990er Jahre vor Herausforderungen wie der Asienkrise von 1997, die massive wirtschaftliche Turbulenzen in vielen südostasiatischen Ländern verursachte und die Anfälligkeit globaler Finanzmärkte aufzeigte. Die Dekade endete mit der Finanzkrise von 1998 in Russland. Insgesamt waren die 1990er Jahre eine Zeit des Wandels und der Innovation, die sowohl politische Neuanfänge als auch wirtschaftliche Erneuerungen und technologische Fortschritte mit sich brachten. Diese Entwicklungen legten den Grundstein für die globale Gesellschaft des 21. Jahrhunderts und formten die Welt, wie wir sie heute kennen. Persönlich war es für mich auch das Jahrzehnt einer neuen beruflichen Veränderung und Herausforderung. Es ging in die Selbstständigkeit, zunächst mit der Planung eines Landhotels mit Perspektive auf die Weltausstellung Expo 2000 in Hannover.
Dazu hier nun ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 24, Folge 25.
Inzwischen hatte ich nunmehr bei Norbert im New Orleans mal wieder die Bekanntschaft einer weiteren attraktiven Dame gemacht. Wie sich herausstellte, hatte sie auch ein Restaurant in einem Ortsteil von Burgdorf bei Hannover. Sie arbeitete aber noch zwei Drittel beim Landeskriminalamt Niedersachsen und betrieb das Restaurant dann an drei Tagen in der Woche abends und ganztägig am Wochenende. Der Koch, der dort arbeitete, war ein ehemaliger Kollege von Norbert. Die hatten früher alle einmal zusammen in der Altstadt gearbeitet, auch zusammen mit Karl Chen, womit sich der Kreis wieder schloss und sich zeigte, dass damals in Hannover alles in der Altstadt zusammentraf. Wie es sich dann so entwickelt, wenn man wieder jemanden kennengelernt hat, man verabredete sich mal so zum Essen, dann mal irgendwo auf ein Gläschen und so kam man sich dann auch immer näher. Das ging zunächst immer nur an ihren freien Tagen, aber es setzte dann die übliche Dynamik in so einer Beziehung ein. Und so war ich dann auch schon mal dort im Restaurant und half mit aus, kannte ja Service und Kellnerinnen von Sylt. Besonders am Wochenende waren dort schon diverse Feiern. Es war ja neben der Gaststube auch noch ein großer Clubraum für ca. 100 bis 120 Personen vorhanden. Der Gastraum selbst hatte ca. 60 bis 80 Plätze. So involvierte ich mich dann schon immer mehr dort. Es gab eine gutbürgerliche Speisekarte. Rolf, der Koch, war ein typischer Alleinkoch, aber ein Meister seines Fachs und sehr sensibel in seiner Arbeit. Es wurde alles frisch zubereitet, nichts TK, aus der Tüte oder Convenience. Bratkartoffeln jeden Tag von frisch gekochten Kartoffeln. Für jede Art Fleisch, Rind und Schwein, Wild, Geflügel, Fisch, gab es andere Lieferanten. Gemüse und Salate frisch von einem kleinen Händler. Und da Burgdorf ja auch eine Spargelregion war, gab es zur Spargelzeit natürlich einen heimischen Spargel. Das Restaurant lag im Burgdorfer Ortsteil Beinhorn. Ein Flecken mit ca. 140 Einwohnern, aber damals noch an der vorbeiführenden Bundesstraße 188 gelegen und direkt an der Abfahrt Beinhorn der BAB 37 Hannover nach Celle. Also doch recht verkehrsgünstig mit regem Durchgangsverkehr, zumal die B188 parallel zur BAB 2 verlief und auch als Ausweichstrecke für die schon damals ziemlich überlastete Autobahn galt. Das Anwesen dort war ein ehemaliger landwirtschaftlicher Komplex. Es gab ein Wohnhaus, mit mehreren Wohnungen über zwei Etagen, einen Zwischenbau und die ehemalige Scheune, die zum Restaurant umgebaut war. Das landwirtschaftliche Anwesen war das Elternhaus meiner neuen Bekannten. Durch Erbstreitigkeiten wurde das dann von einem Steuerberater aus Hannover gekauft und nunmehr dann wieder zurückvermietet. Im Zwischenbau befanden sich auch noch vier Fremdenzimmer, die während der Woche überwiegend an Monteure vermietet waren. Nun war und ist Beinhorn durchaus ein prominenter Wohnort. Dort befindet sich nämlich auch das Anwesen von Ernst Albrecht, ehemaliger Ministerpräsident und Justizminister des Landes Niedersachsen, der dort bis zu seinem Tod 2014 mit seiner Frau und früher den fünf Jungen und der Tochter Rüschen gewohnt hat. Heute wohnt Rüschen, Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission und ehemalige Bundesministerin, dort auf dem Anwesen in Beinhorn. Eigentlich ist von damals auch noch ein Deckel mit zwei Kannen Bier offen, die Albrechts mal aus dem Restaurant geholt haben, als bei denen plötzlich Besuch kam, aber ist wohl leider verjährt. In mir begann es angesichts dieser neuen Situation nun wieder anzuarbeiten. Hintergrund war, dass Hannover im Juni 1990 den Zuschlag für die Expo 2000 bekommen hatte. Deutschland rückte damit erstmals seit den Olympischen Spielen 1972 in München wieder durch ein globales Großereignis in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Nach den Ankündigungen damals wurden ca. 40 Millionen Besucher aus Deutschland, Europa und aller Welt zur ersten Expo in Deutschland in der bis damals 149 Jahre währenden Geschichte der Weltausstellungen erwartet. Das war natürlich ein gewaltiges wirtschaftliches Potenzial für Tourismus und Hotel- und Gaststättengewerbe. 5 Monate täglich 260.000 Besucher in der Region, so sahen die Voraussagen aus. Da fing ich immer mehr an, mit Zahlen im Kopf zu jonglieren. Und so entwickelte ich einen Plan, den ich dann mit meiner Gastwirtin ausführlich besprochen habe. Der sah wie folgt aus: Ich kaufe das Grundstück, für das es ein Vorkaufsrecht gab, von dem Steuerberater zurück und lasse das Anwesen zu einem Landhotel mit dem bestehenden Restaurant umbauen. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage, insbesondere auch durch die hervorragende Anbindung zum Messegelände in Hannover über die BAB 37 mit der direkten Anschlussstelle, sollte dieses durchaus ökonomisch eine sinnvolle Sache sein. Zudem gab es jährlich mit der CeBIT und der Hannover Messe zwei besucherstarke Messen in Hannover, für die sich so ein Übernachtungsstandort hervorragend eignet. Hinzu kamen dann auch noch die IAA-Nutzfahrzeuge und weitere Leitmessen, die in Hannover stattfanden. Nun wollte ich natürlich diesen Plan umsetzen.
Und nun begann die Odyssee durch die Instanzen.
Es war schon immer ein großes Abenteuer und man musste schon ganz schön abgehärtet sein, um sich mit Banken und Bauämtern herumzuschlagen. Da sind keine Menschen im Einsatz, sondern es waren bereits damals durchprogrammierte Roboter, denen jegliche menschliche Emotion fremd war. Leider waren die so instrumentiert, dass auch selbstlernende KI dort nicht vorhanden war. Von menschlicher Intelligenz ganz zu schweigen.
Deshalb hier auch noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 24, Folge 26, von Bankern und Beamten.
Ich war nun voller Ideen für die Umsetzung des Planes und deshalb begann ich mit Phase 1. Ich kaufte das Grundstück von dem Steuerberater aus Hannover zurück. Ein fairer Deal zu einem günstigen Preis. Dann ging es daran, so einen Umbau zu planen. Dazu habe ich dann mit einem Architektenbüro aus Burgdorf zusammengearbeitet, das auch bereits mehrere Hotels, unter anderem auch ein Designerhotel am Flughafen in Hannover, gebaut hatte. Die ganze Planung ergab dann mit dem Ausbau des Dachgeschosses der Scheune sowie Umbau von Anbau und Wohnhaus einen Hotelbereich mit 25 Zimmern. Dazu ein vollkommen neu gestalteter Eingangs- und Rezeptionsbereich. Integriert wurde darin auch die Neugestaltung des Restaurants mit Clubzimmer und natürlich gehobene Ausstattung. Insgesamt ein sehr stimmiges Konzept, das mich und meine Gastwirtin durchaus begeisterten. Außen sollte das Ganze dann ebenfalls angepasst werden an den Stil eines niedersächsischen Hofes, wobei insbesondere die Frontseite als Blickfang von der Straßenseite aus dienen sollte. Damit war ich nun vollends mit Planung und Umsetzung ausgelastet, so dass ich dann den Alten bat, mich aus dem Vertrag zu entlassen. Der war natürlich nicht sehr begeistert davon, wusste aber auch, dass ich Job und Projekt so auch nicht zusammen ausführen konnte. Wir vereinbarten dann, dass ich ihn aber weiter zunächst als Berater zur Verfügung stehe. So dann kamen wir überein, dass es aus versorgungstechnischen Gründen besser wäre, wenn er das Arbeitsverhältnis kündigt. So konnte ich mich nunmehr dieser sehr anspruchsvollen und fordernden Aufgabe widmen. Zunächst galt es erst einmal, einen Business- und Finanzplan zu entwickeln. Ich informierte mich so auch über den Hotel- und Gaststättenverband, besorgte mir jede Menge betriebswirtschaftliches Informationsmaterial. Dazu informierte ich mich über Branchenkennzahlen und erstellte so einen sehr dezidierten Finanzierungsplan. Insgesamt ergab sich eine Investitionssumme im unteren siebenstelligen Bereich. Nun musste also das Kapital dafür beschafft werden. Zunächst hatte ich dann meine Wohnung in Hannover mit einem sehr guten Aufschlag verkaufen können. Als Zwischenlösung, bis ich dann in eine Wohnung im Umbau einziehen konnte, kaufte ich mir erst einmal eine 1,5-Zimmer-Wohnung in einer Eigentumsanlage mit Schwimmbad und Sauna in Bodfeld. Das Geld aus dem Wohnungsverkauf und weiteres privates Geld sollte dann der Finanzierungsgrundstock sein. Doch das, was bis dahin alles so easy erschien, bekam nun eine ganz andere Dimension. Zuerst ging ich mit meinen Anliegen naturgemäß zu den örtlichen Geldinstituten, legte dort alles vor und erläuterte persönlich das Projekt ausführlich. Es ist schon nicht ganz einfach, da so als Bittsteller solchen bornierten Bankfuzis gegenüber zu sitzen, wohlwissend, dass diese weder die emotionale noch die wertschöpfende Idee, die hinter solch einem Projekt steckt, erfassen können. Diese Verhandlungen zogen sich nun leider sehr zäh hin. Niemand war dort in der Lage, klare strukturierte Aussagen zu treffen. Immer wieder nur vertröstende und hinauszögernde Auskünfte. Und immer wieder mussten nachgereicht werden. Hinzu kam dann das Problem mit dem Bauamt, Bauvoranfrage, allein da gingen schon ein paar Monate drauf. Auch dort immer wieder Änderungen und Nachbesserungen. Feuerschutz, Parkplätze und so weiter und so weiter. Ich hatte bis dato die Erfahrung, dass es solch eine Bürokratie nur bei der Treuhand, bei den Beamten der DB und bei den Direktoren der ehemaligen VEB oder allenfalls auch noch bei den alten Herren von Hannover 96 gab. Aber hier war es nun noch viel schlimmer. Zu der staatlichen Unterwürfigkeit der Bauamtsmitarbeiter kam dann noch die unerträgliche Arroganz der Banker mit ihrer Scheuklappenkompetenz. Denen fehlte jedwede Fantasie, über ihren vorgegebenen Entscheidungsrahmen hinaus Visionen zu erkennen. Es galt für sie, gemäß ihrer Richtlinien zunächst festzustellen, dass ich keine Branchenerfahrung habe, dass ich Kaufmann war, über ausreichende Erfahrung in betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Belangen verfügte, der bereits Umsatzvolumen im hohen siebenstelligen Bereich gemanagt hat, der Betriebsteile erfolgreich restrukturiert hat. Das galt dort in deren eindimensionalem Sichtfeld nicht. So vergingen bereits Monate, ohne überhaupt einen Fortschritt erkennen zu können. Mithin waren im Zeitplan meines Finanzierungsplanes auch bereits zwei Messen in einem Jahr nicht mehr erreichbar, was die Sache nunmehr dann weiter verschlechterte, weil eingeplante Erlöse ausblieben. Privat waren damit die Zukunftsaussichten natürlich auch etwas eingetrübt. So eine Beziehung litt dann auch unter dem Stress, den das Projekt nun mit sich brachte. Es ging ja erst einmal auch um die Gegenwarts- und Problembewältigung. Nächste Stufe dann Antrag auf Baugenehmigung. Wieder so ein Horrortrip. Allein die Vorsprache im Bauamt und die Konfrontation mit den Vorschriften waren für mich wie eine Strafexpedition. Stattdessen, dass man sich in so einer Kleinstadt über eine solche Initiative einer Privatperson freut, die vielleicht nicht gerade sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen schafft, aber wenigstens gerade da in Beinhorn das Gemeinwesen aufwertet, so hatte man eigentlich das Gefühl, dass man mit seinem Anliegen dort den Büroschlaf stört und das Ganze für die Mitarbeiter in Arbeit ausarten könnte. Zwar hatte die regionale und lokale Presse durchaus bereits wohlwollend über das Projekt berichtet, doch dann hieß es wieder warten. Ohne Baugenehmigung war dann auch bei Banken und Sparkassen zunächst nichts weiter zu machen. Inzwischen war ich dann auch in Hannover bei einigen Kreditinstituten vorstellig gewesen, bisher aber auch noch ohne positive Entscheidung. Es verging immer mehr Zeit und inzwischen konnte ich mir auch ausrechnen, dass ich aufgrund der ja erforderlichen Umbauzeit voraussichtlich auch die nächsten Messen und damit im Finanzplan eingepreiste Einnahmen nicht mehr erreichen werde. Das waren wesentliche Posten, ohne die ich nunmehr in dem gesamten Projekt ein nicht mehr zu überschauendes Risiko sah. So habe ich dann meiner Gastwirtin meine Entscheidung mitgeteilt, dass ich das Projekt canceln werde. Ich hatte keinen Spaß mehr daran und wollte auch nicht auf unabsehbare Zeit mit den wirtschaftlichen Folgen dieser zeitlichen Verzögerung leben. Deshalb galt das Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich informierte dann alle Beteiligten. Und wie das so ist in einer solchen Situation, am Ende meldete sich dann doch eine Bank aus Hannover, die meinten, sie könnten sich unter Umständen eine Finanzierung vorstellen. Da aber für mich eine Perspektive nicht mehr gegeben war, bedankte ich mich freundlich, und das war's dann mit dem Landhotel.
Aber nach dem Motto Scheitern und Aufstehen, die Essenz menschlicher Resilienz, machte ich weiter.
Parallel dazu fand ich auch eine neue Idee, um in die Selbstständigkeit zu starten, obwohl es zunächst einige Hindernisse gab. Doch die Resilienz, die meine Generation auszeichnet, ermöglichte es mir, alle Herausforderungen zu überwinden und das scheinbar Unmögliche in Erfolg zu verwandeln.
Dazu hier auch noch ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 24, Folge 27.
Für mich ging es nun um Neuorientierung. Das Ganze sollte dann auch als Work-Life-Balance meiner Lebensphilosophie entsprechen, Work less, life more. So musste ich mir erst einmal persönliche Fragen beantworten. Will ich wieder abhängig beschäftigt sein? Will ich meine Entscheidungen ab sofort unabhängig treffen wollen? Will ich die freie Gestaltungsfähigkeit und zeitliche Flexibilität über meine Tätigkeit haben? Will ich meine Ideen und Visionen frei umsetzen können? Will ich mir meine Herausforderungen selbst suchen? Will ich eigene Projekte verwirklichen und Geschäftsideen skalieren? Will ich mir meine Ziele selbst setzen? Will ich selbst von meinem Know-how und meiner beruflichen Expertise profitieren? Will ich aber auch noch einiges dazu lernen? Dieses alles stand somit auf meiner Checkliste. Und so ging ich Punkt für Punkt alles durch. Ja, ich wollte eigentlich nicht mehr abhängig beschäftigt sein. Check. Ja, ich wollte unabhängige Entscheidungen treffen. Check. Ja, ich wollte volle Gestaltungsfreiheit und Flexibilität. Check. Ja, ich wollte Ideen und Visionen umsetzen. Check. Ja, ich suchte neue Herausforderungen. Check. Ja, ich wollte neue Projekte und Geschäftsideen gestalten. Check. Ja, ich wollte mir meine Ziele selbst setzen. Check. Ja, ich wollte mein Know-how und meine Expertise selbst nutzen. Check. Und ja, ich wollte noch einiges dazu lernen. Check. Damit war mein neues Ziel definiert, Selbstständigkeit. Ich war zu dem Zeitpunkt frei und unabhängig, dachte ich jedenfalls noch. Auch wenn der Versuch mit dem Landhotel nicht geklappt hat, so sah ich das nicht als Scheitern an, sondern im Gegenteil als Ansporn und Herausforderung, es besser zu machen, und denen, die sich mir verweigert haben, wie diesen Bankautomaten zu zeigen, dass ihre Engstirnigkeit mich nicht hindert, das zu leisten, wozu ich in der Lage bin. Nun ging es also daran, den richtigen Weg in die Selbstständigkeit zu finden und die Geschäftsidee zu definieren und kreieren. Eine Spedition oder ein Kraftverkehrsunternehmen zu gründen, war nicht so meine Idee. Das würde zunächst dazu führen, dass man gegebenenfalls irgendwo als Subunternehmer in die Abhängigkeit eines anderen Unternehmens kommt. Es musste schon etwas sein, was einerseits eine Nische besetzt und andererseits ein Alleinstellungsmerkmal hat. So stieß ich dann in der Deutschen Verkehrszeitung, DVZ, auf ein Inserat unter Geschäftsverbindungen, wo ein Franchise-Konzept für rein auf den Bereich der Logistik ausgerichtete Personaldienstleistungen offeriert wurde. Das hörte sich zunächst sehr interessant an. Ein Franchise-System bot bei so einem Schritt in die Selbstständigkeit durchaus Vorteile, schnellerer Marktzugang durch erprobtes Geschäftsmodell, geringeres Risiko, Einstiegserleichterungen durch bestehende Strukturen, erprobte Dienstleistungen, aktueller Wissensstand, Schulungen und Weiterentwicklung. Demgegenüber standen aber auch Merkmale wie weitere Abhängigkeit, geringerer Einfluss, langfristige Bindung und vor allem Franchise-Gebühren. Das galt es erst einmal zu eruieren, deshalb nahm ich Kontakt nach dort auf.
Der Schritt in die Selbstständigkeit war dann getan, wenn auch zunächst mit einem weiteren Reinfall, denn der Franchise-Geber erwies sich als wenig seriös.
Aber auch hier half mir die mir innewohnende Resilienz weiter, einmal kurz geschüttelt, die Idee angenommen und dann mit meinen Ideen als Geschäftsmodell weiterentwickelt und so entstand mein Inhouse-Logistik-Konzept und somit mein Unternehmen für Logistikdienstleistungen, das ich dann über die weiteren Jahre erfolgreich mit Visionen und Kompetenz mit sehr innovativen Produktgruppen weiterentwickelte. Die 1990er Jahre waren auch eine Zeit des kulturellen Umbruchs und der Vielfalt. Die Dekade war geprägt von technologischen Fortschritten, die die Art und Weise veränderten, wie Kultur konsumiert und verbreitet wurde. Gleichzeitig blühten verschiedene kulturelle Bewegungen auf, die einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesellschaft hatten. Auch in den 1990er Jahren blieben die Rolling Stones eine der einflussreichsten Rockbands der Welt. Trotz ihres bereits legendären Status und jahrzehntelanger Karriere zeigten sie keine Anzeichen von Erschöpfung. Ihre Tourneen in diesem Jahrzehnt, bei denen ich natürlich auch bei den Auftritten im Niedersachsenstadion in Hannover und auf dem Messegelände dabei war, darunter die Voodoo Lounge Tour, 1994 bis 1995, und die Bridges to Babylon Tour, 1997 bis 1998, waren spektakulär und zogen Millionen von Fans an. Die Alben Voodoo Lounge, 1994, und Bridges to Babylon, 1997, bewiesen, dass sie weiterhin kreativ und relevant blieben. Diese Tourneen und Alben sicherten ihren Status als unangefochtene Ikonen des Rock'n'Roll. Und ein weiterer entscheidender Lebensabschnitt für mich in den 1990er Jahren, war dann der Kauf meines Hauses, in das ich dann mit Gina einzog.
Hierzu ebenfalls ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 26, Folge 31.
Gina und ich, wir wollten auch gemeinsam in die Zukunft gehen. Wir waren nun über 1,5 Jahre zusammen und es sollte jetzt auch für mich etwas Sesshaftes werden. Ich hatte ein wirklich gutes Gefühl, dass es diesmal klappen wird. Und so entschloss ich mich, ein Haus für uns zu kaufen, wo wir gemeinsam dann unsere Zukunft miteinander verbringen können. Gesagt, getan, Projekte ausgeguckt und besichtigt. Zunächst einmal im Umland, weil das dort gegebenenfalls günstigere Objekte geben könnte. Also einige Besichtigungstermine in der westlichen Region, im Süden von Hannover und auch im Osten, in Hemelerwald, wo ich ja auch bereits einmal gewohnt hatte. Das Objekt dort war ein Neubauwohngebiet mit Häusern vom späteren Trikotpartner von Hannover 96 und derzeitigen Namensgeber für das ehrwürdige Niedersachsenstadion. Nun muss ich dazu feststellen, dass die Optik die Qualität bei weitem überragte. Die Ausstattung war nach unserer Auffassung von minderer Qualität. Im Inneren waren Säulen als mediterranes Stilmittel aus Pappmaché verbaut. Insgesamt überzeugte dieses Objekt von allem, was wir ansonsten besichtigt hatten, am wenigsten. Offensichtlich bewegte man sich schon damals auf dem Niveau von Hannover 96. Einige der anderen Objekte waren dagegen durchaus für uns geeignet, aber leider lagen diese dann nicht so verkehrsgünstig oder insgesamt zu weit abseits von Hannover, da wir beide ja in Hannover bzw. in Laatzen arbeiteten. Wir hatten uns schon auf eine langwierige Suche eingestellt, als wir auf eine Immobilienanzeige in der Tageszeitung stießen. Dort wurde ein Atriumhaus im alten Dorfkern in einem südwestlichen Stadtteil direkt in Hannover angeboten, besichtigt und begeistert. Zunächst die äußere Umgebung mit historischem Dorfkern und einer Fachwerkkapelle, dazu die angepasste Architektur der anderen Häuser dort aus roten Klinker, Holzfachwerkerkern und Gauben in steil geneigten Satteldächern, was insgesamt einen harmonischen Gesamteindruck machte. Das Haus selbst war das Eckhaus einer kommunikativen Hausgruppe aus 6 Gebäuden in U-förmiger Anordnung mit unterschiedlich gestalteten Eingangsbereichen. Alle Atriums sind einsichtgeschützt, alles in hochwertiger Ausstattung und da sich die Häuser noch im Bau befanden, gab es auch noch Möglichkeiten zur Mitgestaltung im Innenbereich. Eine urbane Idylle. Da musste ich natürlich sofort zuschlagen. Kaufvertrag, Notar und schon hatten wir ein neues Zuhause und das nun auch noch direkt in Hannover. Sehr verkehrsgünstig mit ÖPNV-Haltestellen direkt vor der Tür. Zur Innenstadt mit dem Fahrrad sehr bequem. Man brauchte nicht unbedingt mit dem PKW in die Stadt fahren. Naja, aber es war halt schon immer etwas teurer, einen guten Geschmack zu haben. Nun noch schnell meine bisherige Wohnung verkauft und im November 1995 in das Haus eingezogen. Immobiliengeschäfte wurden nun für mich auch schon zur Routine.
Home Sweet Home.
Die 1990er Jahre waren ein Jahrzehnt der musikalischen Vielfalt und Innovation, wobei das aber bei weitem nicht meinem Musikgeschmack und meiner Lebenseinstellung entsprach, so dass dieses dann mehr oder weniger auch an mir vorbeiging. Der Grunge aus Seattle, angeführt von Bands wie Nirvana, Pearl Jam und Soundgarden, brachte eine raue und ehrliche Alternative zum Mainstream-Rock. Kurt Cobain und Nirvana wurden mit ihrem Album Nevermind, 1991, zu Symbolen dieser Bewegung. Gleichzeitig erlebte Britpop einen Höhepunkt mit Bands wie Oasis und Blur, die die britische Musikszene dominierten. Elektronische Musik und Techno gewannen ebenfalls an Popularität, insbesondere in Europa, mit Künstlern wie The Prodigy und Daft Punk, die neue Klänge und Rhythmen einführten. Die Filmindustrie der 1990er Jahre brachte einige der bekanntesten und erfolgreichsten Filme aller Zeiten hervor. Filme wie Titanic, 1997. Jurassic Park, 1993, und The Matrix, 1999, setzten neue Maßstäbe in der Filmtechnik und Erzählkunst. Gleichzeitig erlebte das Fernsehen eine Revolution mit der Einführung von wegweisenden Serien wie Friends, 1994 bis 2004, und The X-Files, 1993 bis 2002, die neue Standards für Unterhaltung setzten und massive Fangemeinden auf der ganzen Welt ansprachen. In der Mode der 1990er Jahre blühten minimalistische und sportliche Stile auf, mit Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger, die den lässigen, aber schicken Look populär machten. Die Hip-Hop-Kultur hatte ebenfalls einen enormen Einfluss auf die Mode, mit Oversize-Kleidung, Sneakern und markanten Accessoires. Die 1990er Jahre sahen den Aufstieg des Internets, das die Kultur revolutionierte. Das World Wide Web ermöglichte einen beispiellosen Zugang zu Informationen und kulturellen Produkten. Musik konnte über Plattformen wie Napster geteilt werden, und Filme sowie Fernsehsendungen wurden zunehmend digital verfügbar. Diese technologischen Veränderungen führten zu einer Globalisierung der Kultur, bei der Einflüsse aus aller Welt leichter zugänglich wurden. In der Kunstwelt der 1990er Jahre gab es einen starken Fokus auf Multikulturalismus und Identitätspolitik. Künstler wie Jeff Koons und Damien Hirst brachen mit traditionellen Normen und nutzten neue Medien und Techniken, um provokative Werke zu schaffen. In der Literatur erlebte die Postmoderne einen Höhepunkt, und Autoren wie David Foster Wallace und Haruki Murakami erkundeten neue narrative Strukturen und Themen. Und nun ging es in ganz großen Schritten auf den Jahrtausendwechsel zu. Ein neues Millennium stand vor der Tür. Es gab natürlich sehr viel, was man mit diesem Ereignis assoziierte. Insbesondere die Fragen: Sind wir privilegiert, dass wir das erleben dürfen? Was haben sich die Menschen damals beim ersten Jahrtausendwechsel wohl vom neuen Jahrtausend erhofft? Haben die denn überhaupt mitbekommen? Dem deutschen König und Kaiser Otto III. Wird bescheinigt, aus all seinen politischen Plänen im Sommer und Herbst 999 spreche nicht Angst vor dem Abschied des alten Jahrtausends, sondern Unternehmungsgeist für das Neue. Genau mit dieser Einstellung wollte ich auch das neue Jahrtausend begrüßen.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.